Der Predigtext im Johannesevangelium, Kapitel 12. Das letzte Mal sprach Jesus über dieses Weizenkorn, was sterben muss, um Frucht zu bringen. Er meinte damit sich selbst, er meinte damit auch uns. Und jetzt geht diese Rede von Jesus weiter. Da lesen wir ab Vers 27. Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Die Menge nun, die dabei stand und dies hörte, sagte, es habe gedonnert. Andere sagten, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, nicht um meinetwillen ist diese Stimme geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Die Menge antwortete ihm, wir haben aus dem Gesetz gehört, dass der Christus in Ewigkeit bleibt. Wie sagst du denn, der Sohn des Menschen müsse erhöht werden? Wer ist dieser Sohn des Menschen? Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit ist das Licht bei euch. Wandelt, solange ihr das Licht noch habt, damit euch die Finsternis nicht überfällt. Denn wer in der Finsternis wandelt, weiß nicht, wohin er geht. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Dies redete Jesus und ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Die wichtigste Rede, die Olaf Scholz gehalten hat, das ist die sogenannte Zeitenwende-Rede. Die hat er gehalten, als Russland die Ukraine angegriffen hat. Und er meinte damit, jetzt kommt eine ganz neue Zeit, eine neue Ära, eine neue Epoche ist angebrochen. Zeitenwende, das bedeutet, dass das Leben der Menschen in allen Bereichen sich ändert, in allen Bereichen. Und deshalb reden die Politiker, unsere Politiker in den letzten Jahren sehr, sehr oft von Zeitenwende. Immer wieder ist die Rede von einer Zeitenwende. Es muss sich alles ändern, alles wird anders. Im militärischen Bereich, in der Energiewende, der sexuelle Bereich, ja, Revolution durch diese ganze LGBTQ-Propaganda. Es ist eine Zeitenwende, in der wir leben. Der große Umbruch oder auf Englisch The Great Reset. Seit der Corona-Krise, da gibt es sogar ein Buch darüber und seitdem ist es wirklich das Schlagwort ja von Klaus Schwab und Thierry Malloret, die beiden, oder der Klaus Schwab, der für diesen World Economic Forum verantwortlich ist in der Schweiz, wo sich jedes Jahr die Großen der Welt treffen. Und sie schreiben unter anderem in diesem Buch, die durch die Coronavirus-Pandemie ausgelöste weltweite Krise ist beispiellos in der jüngsten Geschichte. Es ist sicherlich keine Übertreibung, wenn wir behaupten, dass sie für die gesamte Welt und jeden Einzelnen die schwierigsten Zeiten heraufbeschwört, die wir seit Generationen erlebt haben. Die meinten damit nicht nur diese Krise, Corona-Krise, sondern alles, was danach kommt. Und wir merken, danach gibt es viele Krisen. Ja? Das haben die schon vorausgesehen. Sie haben gesagt, es kommen Kriege, es kommen Grenzverschiebungen, es kommen große Nöte. Es ist unser entscheidender Moment. Wir werden jahrelang mit ihren Folgen zu tun haben und vieles wird sich für immer ändern. Sie verursacht wirtschaftliche Schäden von monumentalem Ausmaß, versetzt uns an mehreren Fronten, politisch, gesellschaftlich, geopolitisch, in gefährliche und unbeständige Zeiten, weckt große Besorgnis hinsichtlich der Umwelt und erweitert die Technologisierung, ob bedrohlich oder nicht, unseres Lebens. Keine Branche und kein Wirtschaftszweig werden von den Auswirkungen dieser Veränderung verschont bleiben. Millionen Unternehmen drohen zu verschwinden. Ich weiß nicht, inwieweit ihr euch mit der Wirtschaft beschäftigt, den Wirtschaftsnachrichten. Das ist genau das, was wir erleben. Ja? Und viele Branchen stehen vor einer ungewissen Zukunft. Einige wenige werden erfolgreich sein. Auf individueller Basis gerät für viele das Leben, wie sie es bisher kannten, mit alarmierender Geschwindigkeit aus den Fugen. Tiefe existenzielle Krisen ermöglichen jedoch auch mehr Selbstreflexion und bergen das Potenzial für einen Wandel, einen Great Reset, eine Zeitenwende. Die Bruchlinien der Welt, vor allem die sozialen Gräben, mangelnde Gerechtigkeit, fehlende Kooperation, das Versagen von Global Governance, also and Leadership, also einer Weltregierung, ja, was es noch nicht gibt, sind jetzt offensichtlich wie nie zuvor und die Menschen spüren, dass die Zeit für einen Paradigmenwechsel gekommen ist. Eine neue Welt wird entstehen, deren Umrisse wir ersinnen und skizzieren müssen. Zum Zeitpunkt der Abfassung, Juni 2020, verschlimmerte sich die Pandemie weithin weltweit. Viele von uns fragen sich, wann sich die Dinge wieder normalisieren werden. Und vielleicht gibt es ein paar von uns, die träumen, die denken, es hat sich doch alles wieder normalisiert. Ja? Die kurze Antwort lautet, niemals. Nichts wird jemals wieder so sein wie zuvor. Die Normalität in dem Sinne, wie wir sie kannten, ist zu Bruch gegangen. Und die Coronavirus-Pandemie stellt einen grundlegenden Wendepunkt auf unserem globalen Kurs dar. Einige Analysten sprechen von einem Scheideweg, andere von einer tiefen Krise biblischen Ausmaßes. Das ist übrigens das einzige Mal, dass Bibel irgendwie oder sowas in Richtung Gott in diesem ganzen Buch vorkommt. Ja. Von einer tiefen Krise biblischen Ausmaßes. Das Ergebnis ist jedoch gleich. Die Welt, wie wir sie in den ersten Monaten des Jahres 2020 kannten, gibt es nicht mehr. Sie hat sich im Kontext der Pandemie aufgelöst. Was beinhaltet jetzt konkret der Great Reset? Was wollen die? Was denken die? Wo wird das kommen? Oder wie müssen wir das vorantreiben? Abschaffung der Nationalstaaten durch Mischung von Völkern und Kulturen. Abschaffung der Armut, ja, also ein Ausgleich von Arm und Reich. Durchsetzung der Gender-Ideologie, also Zerstörung der familiären Strukturen, wie wir sie kennen, und sozusagen eine Neudefinition von Familie. Die Rettung des Weltklimas durch eine Energiewende, die Reduzierung der Weltbevölkerung, Ausrottung von schlimmen Krankheiten durch weltweite Impfprogramme und Überwachung und Steuerung. Wir müssen viel mehr kontrollieren, überwachen, führen. Schon allein wegen der Gesundheit. Also alles in allem soll die Globalisierung noch viel entschiedener vorangetrieben werden. Am besten, so wie Sie sagen, durch eine globale Ordnungspolitik und durch ein, und Sie nennen das jetzt folgendermaßen, Komitee zur Rettung der Welt. Das klingt doch viel besser als Weltregierung, ne? Komitee zur Rettung der Welt. Ob Menschen nun diesen großen Umbruch proklamieren, ob sie ihn anstreben, ob sie ihn fördern wollen, es geht darum, die Welt zu vereinen und die Welt dadurch zu retten. Und dafür muss man schmerzhafte Einschnitte und unruhige Zeiten in Kauf nehmen. Das ist nun mal so. Nun, ich glaube nicht nur, weil in diesem ganzen Plan nicht einmal Gott vorkommt, müssen wir als Christen diese Weltrettungspläne kritisch hinterfragen. Wir dürfen uns davon nicht verführen lassen. Und das kann leicht geschehen, weil viele von diesen Beobachtungen richtig sind. Sie haben recht, weil sie sich bewahrheitet haben, weil vieles, was sie sagen, vernünftig klingt. Reduzierung der Armut oder sowas, ja. Hurra, Halleluja. Ausgleich von Arm und Reich, ja. Weil vieles Hilfe und vor allen Dingen Vereinfachung in dieser komplizierten Welt verspricht. Ist alles so kompliziert geworden. Da sagen wir doch ja zur Vereinfachung, oder? Aber aus biblischer Perspektive sind all diese Dinge keine Zeitenwende, sondern sie sind Kennzeichen unserer Zeit. Und gerade dieses Gerede von Zeitenwende, jetzt wird alles anders, wir müssen alles anders machen, ist nur eine weitere Verführungstaktik. Wisst ihr, was Jesus damals gesagt hat, als er über die ganze Zeit noch sprach bis zum Ende der Welt? Lukas 21, Vers 8, da sprach er, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Ich deute das so, ich habe jetzt die Lösung, ja? Ich bringe jetzt das Heil. Und was werden sie sagen? Und die Zeit ist nahe. Die neue Zeit kommt, ja, die Zeit des Heils kommt, ja, ich bin es und die Zeit ist nahe. Lauft ihnen nur nicht nach, sagt Jesus. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss zuvor geschehen, aber das Ende kommt nicht so bald. Keine Zeitenwende, in der wir leben. Ja, was ist denn eine Zeitenwende? Woran erkennen wir denn eine Zeitenwende? Einen großen Umbruch, ein Great Reset. Zeitenwenden geschahen immer dann, wenn Gott vom Himmel so sprach, dass es alle hören konnten. Alle an diesem Ort, wo Gott sprach. Das ist mein erster Punkt. Zeitenwende. Gott spricht hörbar vom Himmel. Gott spricht ja auf vielerlei Weise. Er spricht zu seinen Propheten. Er spricht, hat durch Träume gesprochen. Er spricht zu uns durch sein Wort. Aber nur an einigen wenigen Stellen hat er vom Himmel deutlich hörbar gesprochen. Das erste Mal, Schöpfung. Und Gott sprach. Ja? Und dann war was da. Die war die Welt da. Das zweite Mal geschieht das in der Bibel erst wieder. Wann? Weiß es jemand? Bei der Taufe? Nein. Was habe ich? Sinai, genau. Am Sinai hat er gesprochen. Die Lesung, die wir hatten, deutlich hörbar. Dann war Ruhe. Gott hat zu vielen Propheten gesprochen. Aber wann hat er wieder deutlich vom Himmel gesprochen? Bei Jesus. Und zwar dreimal. Zu seiner Taufe, zu seiner Verklärung und hier, wo wir heute gelesen haben, zum Beginn der Passion. Danach geht die Passion los. Dann, wo hat Gott nochmal gesprochen? Es sind fünfmal, ich habe euch hier schon kleine Hilfe gegeben. Bei Paulus vor Damaskus. Das haben nicht so viele gehört, aber alle, die dabei waren, haben es gehört. Ein Donnern vom Himmel für manche nur, aber Gott hat gesprochen. Und dann steht in der Bibel, noch einmal wird er sprechen. Nur noch einmal wird Gott so deutlich vom Himmel sprechen. Wir lesen das im Hebräer 12, Vers 26. Seine Stimme erschütterte damals beim Sinai die Erde. Jetzt aber hat er eine Verheißung gegeben, indem er spricht, noch einmal erschüttere ich nicht allein die Erde, sondern auch den Himmel. Dieses noch einmal deutet auch hin auf die Beseitigung aller Dinge. Also, wenn Gott nochmal spricht vom Himmel, dann ist wirklich Zeitenwende, dann ist nämlich Schluss hier mit dieser Zeit. Dann kommt der Herr wieder. Und es ist vom Herrn in der Offenbarung die Rede, dass er kommt mit einem Schwert in seinem Mund. Seine Zunge ist ein Schwert. Es wird gesagt, er ist das Wort Gottes. Sein Name ist das Wort Gottes. Er hat ein Schwert als Zunge. Er wird diese Welt richten. Noch einmal wird Gott sprechen, und zwar auf diese Art und Weise. Merkt ihr was? Das ist eine Struktur, ein Muster, was uns deutlich wird. Gott hat ganz deutlich gesprochen, ganz am Anfang und ganz am Ende. Dann hier, als der alte Bund in Kraft trat, der Bund mit dem Volk Israel. Und dann kam Christus, hier, Zentrum, in Zentral, hat er dreimal vom Himmel gesprochen. Und dann noch einmal bei Paulus, als sozusagen nicht nur das Volk Israel, sondern die ganze Welt hineingenommen werden sollte. Ja, die Evangelisation der Welt, der Heiden sollte beginnen. Aber der zentrale Punkt, Jesus, dreimal hat er zu Jesus gesprochen. Das ist die Zeitenwende. Wenn Gott vom Himmel laut redet und zwar so, dass es die Menschen hören, dann müssen sie es auch nicht unbedingt verstehen. Ja, es ist nicht immer so, dass sie es verstehen. Aber dann geschieht immer eine Zeitenwende. Das sind die fünf Zeitenwenden. Worum geht es denn in der Zeitenwende? Was ist jetzt eigentlich der Punkt? Warum macht Gott das? Warum spricht er vom Himmel? Warum ändert er die Zeit? Es geht immer um die Verherrlichung Gottes. Es geht in jedem dieser Punkten um die Verherrlichung Gottes. Und das wird vor allen Dingen deutlich hier an dieser Stelle, wo Gott wirklich davon redet, ja. Verherrlichung Gottes. Wie geht das los? Vers 27, Jesus sagt, meine Seele ist erschüttert. Was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Jesus hat genau gesehen, ich bin dieses Weizenkorn, was sterben muss. Und ich bin zutiefst erschüttert. Es war ein Grauen für ihn. Wir wissen das aus dem Garten Gethsemane, wo er Blut und Wasser schwitzte vor Grauen vor dieser Stunde. Jesus gibt uns einen Blick in sein Herz. Wir sehen wirklich, wie es ihm bis zutiefst erschreckt hat. Aber er wusste, es gibt für ihn keine Rettung aus dieser Stunde. Denn wenn er zum Retter der Welt werden will, dann kann Gott ihn nicht aus dieser Stunde herausretten. Dann muss er durch diese Stunde durch. Und deshalb betet er weiter. Und da gibt uns auch noch einen noch tieferen Blick in sein Herz. Ja? Deshalb betet er weiter. Doch darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Darum geht's in der Zeitenwende. Das ist mein zweiter Punkt. Zeitenwende, Gott verherrlicht seinen Namen durch Christus. Also Jesus hat Angst. Aber sein Wunsch und Gebet ist es, dass Gott sich verherrlicht. Und Gott antwortet in dieser Stunde, zu diesem Zeitpunkt, und zwar so, dass es alle hören. Ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn wiederum verherrlichen. Also auch wenn es die Menschen nicht richtig verstehen konnten, ja, die sagen, war es ein Donnern, war es ein Engel? Das war ein Zustand ihres geistlichen Herzens. Ja. Sie konnten Gottes Reden nicht hören. Aber sie konnten merken, hier spricht irgendwie Gott vom Himmel. Also obwohl sie es nicht verstehen konnten, was Gott konkret gesagt hat, sie konnten feststellen, Gott spricht vom Himmel. Moment mal, das passiert nicht so oft. Das geschah damals am Sinai, wo Gott sich dort verherrlicht hat, wo Gott den alten Bund geschlossen hat. Was sollte jetzt nicht anderes geschehen, als dass Gott den neuen Bund bringt, den er im alten Bund verheißen hat? Wenn Gott vom Himmel spricht, dann muss was passieren, dann passiert was Großes. Im alten Bund ging es um Gottes Verherrlichung und im neuen Bund auch. Ich habe ihn verherrlicht, sagt Gott, und ich will ihn wiederum verherrlichen. Ja, was heißt denn das, Gott zu verherrlichen? Die Herrlichkeit Gottes, was heißt das? Wir können der Sache ein bisschen mehr auf den Grund gehen, wenn wir sehen, was heißt Herrlichkeit, dieses Wort im Alten Testament und was ist das für ein Wort im Neuen Testament. Im Alten Testament ist es das hebräische Wort Kabod. Das heißt Herrlichkeit. Aber dieses Wort beinhaltet vom Sinn her sowas wie Schwere, Gewicht, Bedeutung. Gott will damit zum Ausdruck bringen, Gott muss das Wichtigste, das Bedeutendste sein in unserem Leben. Im Neuen Testament steht das Wort Doxa. Und dieses Wort, was auch Herrlichkeit heißt, das schwingt mit, oder das hat auch die Bedeutung von Glanz oder das Beste, das Schönste. Das heißt, Gott zu verherrlichen bedeutet, dass Gott die ultimative Schönheit, ja, die größte Freude im Leben ist. Versteht ihr, Gott zu verherrlichen bedeutet nicht nur, dass wir ihm gehorsam sind, seinen Willen entsprechend leben. Alter Bund, ich habe euch mein Gesetz gegeben, lebt so. So, Gott ist das Wichtigste im Leben, absolut, danach müssen wir uns richten. Das reicht nicht aus. Sondern Gott zu verherrlichen bedeutet, dass wir es von Herzen gern tun. Dass wir es mit innerer Hingabe tun, mit dem tiefen Gefühl der Freude und der Erfüllung. Dass wir es tun um seinetwillen. Dass wir Gott nicht nur gehorsam sind, sondern dass wir Gott lieben. Das bedeutet, Gott zu verherrlichen. Die Bibel fasst das in einem Begriff zusammen. Sie sagt, das ist Gottesfurcht. Paul Gerhardt hat es in seinem Lied Die güldene Sonne zusammengefasst, was wir danach singen werden, die also eine Strophe, nachdem er beschrieben hat, was Gott getan hat, wie Gott ist, kann er nicht anders als dann zu singen, Gott ist das Schönste, das Größte, das Beste, Gott ist das Süßste und Allergewisste, aus allen Schätzen der edelste Hort. Nun ist die Beziehung zu Gott in deinem Leben wirklich das Wichtigste? Das ist die Frage. Ist er wirklich das Zentrum deines Lebens? Ist er der ausschlaggebende Punkt für alles in deinem Leben? Ist er selbst das, was du willst? Meine Seele dürstet nach Gott, sagt der Psalmist. Oder ist es so, dass unsere Seele nach Gaben von Gott dürstet, anstatt nach Gott selbst? Wir können Gott zum Wichtigsten in unserem Leben machen, das kann aber ein egoistischer Gehorsam sein. Dass wir sagen, ja, wir sind ja Gott gehorsam, weil wir wollen seinen Segen. Aber es geht darum, um seinetwillen ihm zu folgen. Ist die Beziehung zu Gott wirklich das Wichtigste in deinem Leben und das Schönste in deinem Leben? Und du sagst jetzt vielleicht, ich wünsche mir das. Es wäre so schön. Aber es ist oft ganz anders. Sünde bedeutet, Gott nicht als Wichtigstes und Schönstes zu sehen und entsprechend zu leben. Und darum schreibt Paulus im Römerbrief, denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollen. Wenn wir Gott als Wichtigstes und als Schönstes im Leben haben, dann leben wir so, wie es Gott gefällt, dann spiegeln wir seine Herrlichkeit wider. So soll es sein. Weil wir verfehlen die Herrlichkeit. Das haben wir nicht. Und wisst ihr, es hilft uns auch nicht, wirklich erkannt zu haben, Gottes Verherrlichung Das heißt also, unser hingegebener Gehorsam ist, bedeutet einfach nur Segen und Erfüllung für uns. Das ist ein gesegnetes Leben, wer so leben kann. Wenn wir das begriffen haben, hey, Gott gibt uns seine Gesetze nicht, um uns niedrig zu halten, sondern um uns zu segnen. Selbst wenn wir das begriffen haben, hilft es uns nichts. Diese egoistischen Begierden in uns, die Sünde in uns, ist immer noch viel mächtiger. Und nicht nur das, der Teufel kommt und er flüstert uns ein, jeden Tag, über alles, was wir so hören von draußen und auf uns einströmt. Ja? Wenn du deine Sünde auslebst, wenn du diese Begierde, diesen Egoismus auslebst, dann wirst du glücklich werden. Wie reagiert Gott auf unsere Sünde? Dass wir ihn nicht verherrlichen, dass wir ihn entweihen, seinen Namen entweihen. Er reagiert damit, dass er zu uns spricht, dass er uns zur Umkehr ruft. Und dann wartet er, aber wenn wir nicht umkehren, dann kommt das Gericht. Er richtet den Sünder. Er sagt, ich lasse mich nicht spotten. Gott reagiert mit Gericht, um seinen Namen in der Welt zu heiligen, um deutlich zu machen, ich bin das Wichtigste und ich bin das Schönste. Und so sagt es Jesus hier. Jetzt ergeht ein Gericht über diese Welt. Zeitenwende. Jetzt kommt das Gericht. Aber dann fährt er fort. Nun wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen werden. Gemeint ist der Teufel, der uns zur Sünde verführt. Und ich, wenn ich von der Erde erhöht bin, werde alle zu mir ziehen. Das sagt er aber, um anzudeuten, durch welchen Tod er sterben würde. Er spricht von seinem Kreuz. Verstehen wir, warum Jesus so erschüttert ist vor dieser Stunde? Er sagt, jetzt kommt das Gericht über diese ganze Gottlosigkeit. Und er sagt, ich werde es auf mich nehmen. Jesus war bereit, das Gericht, was wir verdient haben, auf sich zu nehmen. Gott verherrlicht sich, indem er selbst die Strafe für seine Entweihung auf sich nimmt, auf seinen Sohn legt. Und uns die Schuld vergibt. Wisst ihr, was ist das Schlimmste, was man in dieser Welt erleben kann? Was wäre das Schlimmste, was dir widerfahren kann in deinem Leben? Manche sagen vielleicht, ja, wenn mein Ehemann, meine Ehefrau stirbt, wenn mein Kind stirbt, das ist schlimmer geht's nicht. Kann mir nichts Schlimmeres vorstellen. Wisst ihr was, es gibt noch was Schlimmeres. Wenn dein Kind oder dein Mann oder deine Frau dich verlässt, dir deine Liebe entzieht, sagt, ich will nichts mehr mit dir zu tun haben und nie wieder zurückkommt. Das ist das Schlimmste. Ich habe von einer Frau gehört, ihr Mann ist gestorben im hohen Alter, 80 Jahre alt oder so. Und das war traurig für sie, sie war alleine, ja. Aber danach kam raus, dass ihr Mann sie die letzten 20 Jahre betrogen hat mit einer anderen Frau. Und das war viel, viel schlimmer. Wisst ihr, Jesus ging ans Kreuz, um diese Liebe Gottes, sich von dieser Liebe Gottes berauben zu lassen. Der die Liebe Gottes ist, der von Ewigkeit her mit Gott in Liebe verbunden war, zeigt uns seine Liebe, indem er sagt, und ich gebe alle Liebe auf. Ich lasse mich von dieser Liebe berauben. Es gibt keine größere Liebe als diese Liebe, die dazu bereit war. Es gibt keine größere Schönheit, als dass Jesus seine vollkommene Schönheit aufgegeben hat und am Kreuz gefoltert wurde, verspottet wurde, erniedrigt wurde. Es gibt keine größere Herrlichkeit, als dass Jesus seine göttliche Herrlichkeit aufgegeben hat. Um ein sterblicher Mensch zu werden, der sein Leben für uns gibt. Es gibt keine größere Herrlichkeit. Ist das nicht genial? Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er, verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, von dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir verachteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Dass Jesus seine Herrlichkeit für uns verloren hat, das ist der größte Ausdruck von Gottes Herrlichkeit. Gott verherrlicht sich durch dieses Gericht und durch diese Gnade am Kreuz. Und darum spricht Jesus hier auch davon, dass er erhöht wird. Er nimmt damit Bezug auf das Kreuz, weil er erhöht hing, aber er nimmt damit eben auch Bezug auf diese Verherrlichung. Und zwei Dinge werden jetzt daraus hervorgehen. Zwei Dinge werden passieren, nämlich der Satan, der Teufel wird aus dieser Welt hinausgeworfen und dann wird Jesus alle zu sich ziehen. Der Satan wird hinausgeworfen werden. Das ist krass, oder? Wie sollen wir jetzt das verstehen? Der Satan wird aus der Welt herausgeworfen. Der Satan ist doch noch da. Wir merken das doch jeden Tag. Das Böse in der Welt ist doch noch da. Also um diesen Vers zu verstehen, müssen wir uns auch die anderen Verse, diese Parallelstellen im Neuen Testament anschauen, wo vom Satan die Rede ist in Bezug auf das Kreuz. Also da haben wir zum Beispiel Lukas 10, Vers 17. Der Jesus hat 70 Jünger ausgesandt. Er hat gesagt, geht, heilt die Menschen, verkündigt ihnen das Reich Gottes und treibt die Dämonen aus. Satan und seine Schergen. Und dann kommen sie zurück und sprachen, Herr, die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Da sprach er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich gebe euch die Vollmacht, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Gewalt des Feindes, und nichts wird euch in irgendeiner Weise schaden. Ja, Schlangen und Skorpione, das sind Bilder für den Satan. Der Satan kann euch nicht mehr schaden. Oder Markus 3, Jesus spricht dort vom Teufel und seiner Macht und seinem Reich, was nicht uneins ist. Es ist ein mächtiges Reich. Er ist der Fürst dieser Welt. Er hält die Menschen in seinem Bann. Und dann sagt er, niemand kann in das Haus des Starken hineingehen. Ja, er redet hier vom Teufel und sein Hausrat plündern, rauben. Es sei denn, er bindet zuvor den Starken, dann erst wird er sein Haus berauben. Jesus ist der Einbrecher, der in diese Welt hineingebrochen ist und den Herrn dieser Welt, den Satan, bindet, damit er Menschen retten kann, die in seinen Klauen waren. Da lesen wir in Offenbarung 12 wieder. Offenbarung 12 wird von dem Kampf zwischen den Engeln und den Dämonen berichtet, zwischen den Engeln Michael und Satan. Und dieser Kampf, der folgt, weil Christus in dieser Welt, wird dort ganz kurz beschrieben, wieder zurück zu seinem Vater gekehrt ist. Er hat sein Werk vollbracht. Dann kommt dieser Kampf im Himmel. Engel gegen Dämonen. Da steht, niemand kann, aber sie siegte nicht, nämlich die Dämonen, und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange genannt, der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Und dann lesen wir nochmal davon, dass der Satan gebunden wurde im Offenbarung 20, Vers 1. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und schloss ihn ein und versiegelte über ihn, damit er die Völker nicht mehr verführen kann, bis die 1000 Jahre vollendet sind. Nun, ich weiß, diese Stelle ist umstritten. Wie ist die jetzt zu deuten? Ist hier nicht die Rede von einem 1000-jährigen Reich und dass der Teufel da noch gebunden ist? Ich denke, im Kontext der Offenbarung, auch im Kontext dieser Schriftstellen, ist hier wieder davon die Rede oder in all diesen Stellen vom selben Ereignis die Rede, nämlich, dass der Teufel gerichtet wurde, dass der Teufel gebunden wurde, dass der Teufel besiegt wurde, dass der Teufel hinausgeworfen wurde, und zwar aus seinem Machtbereich. Er hat nicht mehr die Macht, die er da vor Christus hatte, die Völker zu verführen. Ja, hier steht nicht, er kann euch nicht mehr plagen, er kann euch nicht mehr versuchen, er kann nicht mehr sein Unheil in der Welt veranstalten. Das steht hier nicht. Hier steht, er kann sie nicht mehr verführen. Er kann sie nicht mehr auf Gottes Hand reißen. Menschen hören das Evangelium, sie werden zum Glauben kommen und sie werden gerettet werden in Ewigkeit. Das ist hier gemeint. Also Jesus nennt ihn, diesen Teufel, den Fürst der Welt. Er ist es nicht rechtmäßig, Gott ist der Herr. Aber er ist es unrechtmäßig durch die Macht der Sünde. Der Teufel hält die Menschen in geistlicher Finsternis und verführt sie. Aber als Jesus für unsere Schuld am Kreuz gestorben ist, da wurde die Macht des Teufels gebrochen, weil Jesus uns die Sünde vergibt. Wir lesen das im Kolosser 2, Vers 13. Indem er, nämlich Gott, euch alle Übertretungen vergab, und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaft und Gewalten der Teufel und seine Mächte entwaffnete, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an denselben. Die Waffe des Teufels gegen uns war die Sünde, die wir taten. Damit konnte er uns rankriegen, damit konnte er uns an den Pranger stellen. Und diese Waffe des Teufels hat Christus ihn aus der Hand genommen und ans Kreuz geheftet. Und damit ist der Teufel entwaffnet. Er ist noch da. Er wirkt noch. Er weiß, seine Zeit ist begrenzt. Er ist unheimlich wütend. Aber er hat keine Waffe mehr gegen uns. Der Teufel kann die Völker nicht mehr uneingeschränkt verführen. Und er kann die, die gerettet sind, nicht mehr aus Gottes Hand reißen. Denn ich bin aus dem... meine Schafe hören meine Stimme, hat Jesus vorher gesagt. Und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Auch der Teufel nicht. Seine Macht ist gebrochen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Ich und der Vater sind eins. Und deshalb sagt Jesus, und dann werde ich alle zu mir ziehen. Da kann keiner mehr auf die andere Seite zurückziehen. Ich werde alle zu mir ziehen. Alle. Juden und Heiden. Vorher kamen die Griechen zu ihm. Könnt ihr euch erinnern? Bei der letzten Predigt, Griechen kamen, wollten Jesus sehen. Jesus hat gesagt, jetzt geht's los, jetzt werden die Völker erreicht und ich werde alle zu mir ziehen. Denn ich bin aus dem Himmel hinabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und das ist der Wille des Vaters, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am letzten Tag. Ich werde alle zu mir ziehen. Seht ihr die Herrlichkeit Gottes in diesem Geschehen? Diese herrliche Liebe, diese vollkommene Gerechtigkeit in einem Punkt zusammen am Kreuz und diese absolute Vertrauenswürdigkeit. An Jesus zu glauben, bedeutet nicht nur das zu sehen, das zu erkennen, sondern sich darüber zu freuen. Darin seine Heil, sein Leben zu finden. Und darum sagt Jesus hier am Ende, wandelt im Licht. Erkennt nicht nur das Licht, seht nicht nur das Licht, wandelt im Licht. Mein letzter Punkt, der ist viel kürzer. Zeitenwende, wandelt im Licht. So, was machst du, wenn deine Seele erschüttert ist? Wenn dich die Angst ankommt, die Sorge, wenn du nicht mehr weißt, wie es weitergeht. Vielleicht bist du gerade in der Situation, dass deine Seele erschüttert ist. Wisst ihr, es gibt zwei Sorten von Menschen. Es sind auf der einen Seite die, deren Seele erschüttert ist, die gerade bedrängt sind. Und es sind die, deren Seele demnächst noch erschüttert wird. Keiner kann dem entgehen. Was machst du dann? Dann betest du doch zu Gott, oder? Und dann sagst du, Herr, hilf mir aus dieser Stunde. Herr, hilf mir einfach hier raus. Ich will das nicht. Und wisst ihr, so hat es ja Jesus auch gemacht. Selbst Jesus hat so gebetet. Aber Jesus hat weiter gebetet. Vater, verherrliche deinen Namen. Und das bedeutet, im Licht zu wandeln. Dass wir auch beten. Ich weiß nicht, warum mir das widerfährt. Und ich will es auch nicht. Aber Vater, verherrliche deinen Namen in meinem Leben. Dass ich mehr von deiner Herrlichkeit erkenne. Und dass vielleicht die Menschen um mich herum, durch das, was mir geschieht, durch meine Situation, auch mehr von deiner Herrlichkeit erkennen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und wenn wir so beten, dann wandeln wir im Licht. Und dann wird uns die Finsternis nicht überfallen. Wir haben Angst vor der Finsternis, sie wird uns nicht überfallen. Die Juden fragen ja hier nochmal nach. Sie haben so einiges verstanden. Ja? Jesus behauptet, der Messias zu sein. Er wird aber irgendwie nicht mehr da sein, er wird gehen, er wird sterben als Weizenkorn. Wie passt das zusammen? In der Bibel steht, wenn der Messias kommt, dann kommt sein Reich und das wird ewig bleiben. Wie passt das zusammen? Also was sie fragen ist, Herr, kommt jetzt wirklich die große Zeitenwende? Ist jetzt wirklich die Zeit des Umbruchs? Ist jetzt der Great Reset dran? Ist es wirklich so oder ist es doch was anderes? Das ist das, was die hier fragen. Und wir kennen die Antwort, gerade weil Jesus für uns gestorben ist, hat er den Sieg errungen, hat er sein Reich gebracht, was in Ewigkeit bleiben wird. Gerade deshalb kam der große Umbruch. Und an deiner Stellung zu ihm entscheidet sich, wo und wie du die Ewigkeit verbringst. Solange ihr das Licht habt, glaubt an das Licht, damit ihr Kinder des Lichts werdet. Für die Juden damals lief die Zeit der Buße ab. Einige haben ihn angenommen, viele nicht. Aber wisst ihr was, für uns heute läuft auch die Zeit der Buße ab. Dieses wandelt, solange das Licht noch da ist, das gilt für jeden von uns. Unser Leben ist wie ein Hauch, selbst wenn es lang ist. Ich war neulich beim Jürgen am Krankenbett. Er liegt dort und da ist so viel in seinem Körper jetzt kaputt. Und wisst ihr, was er mir gesagt hat? Ich meine, der ist 70. Ludwig, so schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen. Er hat 70 Jahre gelebt und gewirkt und trotzdem, es ist wie ein Hauch. Aber wisst ihr, die Zeit, wo das Licht uns nahe ist, die kann auch noch kürzer sein. Gott spricht heute zu uns. Jesus sagt, jetzt spreche ich zu dir. Vielleicht spricht er irgendwann nicht mehr zu dir. Was steht denn hier? Er redete und dann ging er hinweg und verbarg sich vor ihnen. Da war es so dunkel, da war es vorbei. Jesus redet heute zu dir, morgen vielleicht schon nicht mehr. Heute, so ihr seine Stimme höret, verstockt eure Herzen nicht. Nicht an deiner Leistung, nicht an den Veränderungen, die du in deinem Leben bewirkst oder die vielleicht du sogar an der Welt bewirken kannst, ja? Nicht daran, sondern an deiner Stellung zu ihm entscheidet sich, ob du in Ewigkeit in Finsternis enden wirst oder für immer ein Kind des Lichts sein wirst. Amen. Und dem König der Zeitalter, dem unvergänglichen, unsichtbaren Gott, sei Ehre und Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.